Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Streifzug durch die Wüste. Das Volk Israel ist ausgezogen, hat die großen Machttaten Gottes erlebt, ist frei, hat die Ägypter hinter sich gelassen und wird noch nicht verraten. Das kommt gleich. Ein ganz spannender Moment in der Geschichte Israels. Ich freue mich, dass ich da gleich mit meinen Gästen einsteigen darf. Zu meiner Rechten sitzt Bojan, zu meiner Linken sitzen Carmen und David. Und ich bin Carsten und darf das Gespräch heute leiten und möchte auch am Anfang gerne ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Gott des Auszugs bist. Du bist der Gott, der sich offenbart, damals, aber auch heute noch. Du bist auch der Gott, der sein Wesen, seine Grundprinzipien mitteilt, so dass wir in Beziehung mit dir treten dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute bei diesem Gespräch segnest und führst durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Wer von euch ist gerne bei jemand anderem eingeladen? Darf ich das mal sehen? Ja. Okay, eigentlich fast alle. Jetzt habe ich eine ganz spannende Frage an euch. Ich weiß nicht, ob ihr euch die schon mal gestellt habt. Überlegt euch mal, Gott lädt euch zu sich nach Hause ein. Auf was seid ihr gespannt? Was wird euch überraschen? Wovor habt ihr vielleicht Angst, wenn ihr zu Gott nach Hause kommt?
Das kam jetzt unerwartet. Aber ich weiß nicht, ob ich Angst hätte. Also ich wäre einfach neugierig, ich wäre gespannt. Aha. Ich würde mich einfach auf Gott freuen. Und ich glaube, da gibt es so viel in dieser, also so viele Fragen. Ich weiß nicht, ob mir was anderes noch auffallen würde, obwohl ich sonst eigentlich schon auch, also wie ist was eingerichtet und wie fühlt man sich wohl. Aber ja, bei Gott das setzt man das sowieso voraus, würde ich sagen.
Du meinst, Gott würde dich so in Beschlag nehmen, dass du gar nicht mehr rechts und links die Umgebung, die Innenarchitektur wahrnehmen würdest, sozusagen. Ja.
Also ein bisschen wissen wir es ja eh, also Thronsaal.
Ja. Aha.
Ja, ich stelle es mir sehr erhaben vor.
Danke.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil wenn ich bei Leuten eingeladen bin, dann schaue ich immer, wie sieht zum Beispiel ihr Bücherregal aus, welche Bücher findet man dort oder welche Poster hängen an der Wand, welche Sachen findet man, und meistens entwickelt sich daraus auch ein Gespräch über Interessen, Hobbys und alles, und ich finde es immer sehr interessant, dann auch zu sehen, das, was die Person so in seiner Wohnung hat, das sagt auch vieles über sie dann aus am Ende. Da wäre ich sehr gespannt drauf.
Stell dir mal vor, David, du schaust auf Gottes Kühlschrank und siehst da dein Foto hängen.
Zum Beispiel, das würde mich sehr freuen. Ja.
Genau. Ja, das ist ja etwas, was der David auch beschreibt, wo ich mich sehr identifizieren kann, wo er schreibt, ich sehne mich nach deinen Wohnungen. Also das ist ja nicht nur das Gebäude oder die majestätische Gebäude, sondern das Zuhause sein bei Gott. Mhm. Ne? Mhm. Also ich verbinde da sehr starke Emotionen. Ich erwarte alles, was gut ist da. Also Superlative der Superlativen bei Gott.
Das sprengt dich fast weg, was man dann so erleben oder sehen wird. Meistens, wenn wir das zweite Mosebuch lesen, dann sehen wir ja so den Weg des Volkes Israel aus Ägypten dann Richtung dem verheißenen Land Kanaan. Ja, sie kommen noch nicht an, das passiert dann erst später. Aber ich möchte heute mit euch einen interessanten Text lesen in 2. Mose Kapitel 19. Und ich lade mal jemanden von euch ein, die Verse 3 bis 6 zu lesen. 2. Buch Mose Kapitel 19 ab Vers 3.
Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach, so sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst.
Was ist hier das Ziel Gottes mit dem Volk Israel?
Also ich sehe hier ganz, ganz deutlich die Erwählung. Die, ja, Israel ist hier wirklich ausgewählt, das ganz besondere, ganz hervorgehobene Eigentum von Gott zu sein. Mhm. Natürlich höchstwahrscheinlich mit einem bestimmten Zweck auch verbunden. Aber hier sehen wir, ihr sollt mein Königreich sein von Priestern und ein heiliges Volk. Also Priester, heilig, da sehen wir schon auch die Verantwortung, die das Volk dann auch trägt auf jeden Fall.
Genau. Auserwählt. Mhm. Herausgerufen, besonders gemacht. Das steckt in diesem Heilig drin. Mhm.
Heilig ist ja auch abgesondert, ja, für einen bestimmten Zweck abgesondert, auf die Seite genommen, um eine ganz besondere Funktion zu haben.
Um eben diese königliche Priesterschaft zu sein.
Genau. Mhm.
Was noch?
Ja, Gott hat sie jetzt befreit. Und jetzt kommt ein neuer Schritt. Ne? Interessant, er hat sie getragen, hat sie rausgebracht, jetzt zu dem Berg, sind den Ägyptern entflohen. Und jetzt zeigt er ihnen einen Plan. Er hat einen super, super schönen Plan. Ne? Aber der kann nur gelingen, wenn ihr willig hört. Also es ist nicht so, wie wir manchmal hören, ja, wir sind das königliche Priestertum. Ja, wir sind es nicht. Das ist eine Bedingung. Wollen wir auch das sein? Ja, und Gott gibt die Möglichkeit, aber er sagt, wenn ihr willig, das heißt, wir werden jetzt in eine tiefe Beziehung gehen. Aus einer tiefen Beziehung zu Gott wird da etwas Tolles entstehen. Es muss weitergehen. Er möchte uns weitertragen auf den Adlersflügeln, ja. Nur dann wird mit uns etwas passieren.
Das war die Voraussetzung. Diese Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch, Gott und dem Volk.
Ja.
Zuerst mal hat Gott ja in seine Souveränität eingegriffen und hat durch die Plagen, dadurch, dass er das israelitische Heer im Roten Meer versenkt hat, ja einfach Kraft seiner Autorität hier gehandelt. Das Volk konnte gar nicht so viel tun, aber jetzt werden sie hier selber auch mit reingenommen. Ihr Teil ist eben auch zu hören und diesen Bund zu halten. Ja, du hast schon gesagt, eben auf Adlersflügeln getragen und dann steht da dieser kleine Satz, also den überliest man ja leicht und euch zu mir gebracht. Das Ziel Gottes mit dem Auszug ist nicht in erster Linie, dass das Volk Israel ins Land Kanaan kommt, sondern dass es zu ihm kommt. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und den finden wir auch im Neuen Testament im Gedanken der Jüngerschaft. Jesus ruft 12 Leute, dass sie bei ihm sein sollten. Markus Kapitel 3. Und dieses bei ihm sein, mit ihm leben, ist die Grundlage für alles Weitere, was kommt. Ohne dieses mit ihm verbunden sein, wird alles Weitere nicht erfolgreich sein können. Manchmal sehen wir Gott vielleicht nur so als Mittel zum Zweck. Gott ist der Gott, der uns hoffentlich auf die neue Erde bringt, auf die neue Erde führt. Aber Gott geht es hier viel eher darum, dass er selber zum Ziel wird, nicht als Mittel zum Zweck. Und deswegen eben gibt er dieses Versprechen hier, dieses Versprechen, dass er tragen wird, führen wird und sein Volk eben auch beauftragt. Aber sie haben eben die Freiheit, ob sie seine Stimme hören und den Bund halten oder eben auch nicht. Wir gehen ein Stück weiter. Vielleicht möchtest du mal die Verse 9 bis 13 lesen.
Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dieses Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündet dem Herrn die Worte des Volkes. Und der Herr sprach zu Mose, Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai und zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren. Denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden. Es sei Tier oder Mensch, sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widerhorn lang tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen.
Wie sollte sich das Volk jetzt hier auf diesen Besuch bei Gott vorbereiten?
Sollen sich reinigen?
Ja, wie sollen wir, wenn ich jemand erwarte, der mir sehr wichtig ist, würde ich mich vorbereiten. Das ist ganz normal, wir brauchen das und Gott gibt es für ihn. Sehr, sehr klar, so fällt es uns auch leichter, uns rein, also überhaupt innerlich, mental vorbereitet sein und äußerlich natürlich. Das macht Gott auch. Also der nimmt diese Regeln, die er in uns gegeben hat, dass wir auch als Menschen sowas brauchen, wie viel mehr, wenn wir Gott begegnen. Ne? Und er hat ihnen das gegeben, so dass sie auch ein Gefühl haben, jetzt sind wir vorbereitet. Ja. Und ja, auch die Würde dieser Vorbereitung, das ist ja, das haben wir ja heute noch, auch in der postmodernen Welt. Ja, wenn ein Präsident kommt oder irgendjemand, überlegt mal, was da läuft. Schutzmaßnahmen, Zäune, roter Teppich. Das wird inszeniert, ja. Das wird inszeniert, dass wir sehen, das ist was Besonderes. Das ist nicht was Alltägliches, sondern wenn der liebe Gott kommt, dann muss es noch mehr sein. Ja, Posaunenschall, das war ja nachher so laut, dass sie ja kaum ertragen konnten. Also Lautstärke und Inszenierung. Ja, wie soll es sonst sein? Sonst wäre es ja lächerlich. Wenn Gott kommt und wir machen nicht mindestens etwas mehr als bei Menschen. Mhm. Das ist ein normaler, ich finde das einen ganz normalen Vorgang, der angemessen ist dessen, was jetzt passiert. Ne? Wir müssen ja mental vorbereitet sein. Wir sind ja so als Menschen, wir brauchen eine gewisse mentale Vorbereitung.
Es braucht eine Zeit eben, ja, um sich da drauf einzustimmen, was jetzt kommt. Es kommt was ganz Großes, ja, was ganz anderes. Das ist nicht nur der ägyptische Pharao, dem wir jetzt begegnen. Das ist der Gott des Himmels, der weit über dem Pharao steht. Und da muss es eine Abstufung geben.
Ja, also als ich mal vor einiger Zeit das für mich gelesen habe, da bin ich mal durchs ganze Buch durchgegangen. Und wir haben ja die ganzen Ereignisse hinter uns, wo das Volk aus Ägypten herausgeführt wurde und dann diese Ankündigung, die wir eben gelesen haben. Und dann auf einmal, ja, der dann hier sich dem Berg zu sehr nähert, der wird gesteinigt oder der wird sofort sterben müssen. Und dann denke ich mir, okay, das schreckt jetzt, oder das scheint ja irgendwie die Israeliten ja abzuschrecken. Aber es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass das hier nötig ist, damit sich die Israeliten vergegenwärtigen können, mit wem sie es hier zu tun haben und dass sie sich nicht nur ja die Kleider waschen, sich reinigen, sondern auch, dass sie merken, okay, wir müssen jetzt uns wirklich auch in unserem Herzen, in unserem in unserer Haltung auch vorbereiten auf die Begegnung mit diesem Wesen, mit diesem Gott.
Wenn man dann weiterliest, dann wird es ja beschrieben, wie Gott dann kommt. Ja, in den nächsten Verse 14 bis 20, wir lesen sie vielleicht nicht alle, aber vielleicht, Bojan, kannst du mal ab Vers 17 bis Vers 20 lesen.
Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig, und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg vom Berg Sinai herab auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf.
Also Donnern, Blitze, es raucht, alles, so wie ein Erdbeben, so die gesamte Naturgewalt. Warum hat Gott eigentlich so ein Spektakel notwendig? Ich meine, bei Jesus kam er ja dann als unscheinbares Kind. Auch zu Elia hat er eher im sanften Säuseln geredet. Das hätte ja auch sein können. Warum hier dieses ganze Getöse, dieses ganze Tamtam?
Ich glaube, wenn wir zum Beispiel kurz vorausschauen auf die Geschichte mit dem goldenen Kalb, da war ja Mose weg und nur Aaron war unten und hat auf das Volk aufgepasst, aber er hatte nicht den Mut, sich gegen das Volk zu stellen, als sie dann gefordert haben, wir wollen, dass du uns einen Gott machst. Und ich glaube, das Volk, weil es ja aus der Sklaverei kam, war diesen harten, rauen Ton und auch diese starken, aussagekräftigen Zeichen gewohnt, weil sie eben dort waren und dort gedient oder eher gesagt ausgebeutet wurden. Und deswegen war immer, ich glaube, ein deutlicherer Ton, glaube ich, in diesem Kontext vielleicht erstmal hilfreicher oder zielführender, weil ja, wenn man den Hintergrund von den Israeliten vielleicht sich anschauen muss.
Also ich würde sagen, so bei Sklaven, da muss man mal ordentlich auf den Tisch hauen. Die verstehen keine andere Sprache.
Ich meine, die Israeliten haben so die letzten Jahrhunderte so ein Leben geführt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das hilft oder dass das zu einem besseren Ergebnis geführt hat, als zum Beispiel so ja etwas Unscheinbares, was die Leute nicht so beeindruckt hätte. In diesem Fall jetzt nicht, wenn wir bei Jesus reden, ist das wieder eine andere Geschichte. Ja.
Wobei ich hätte mir, also wo ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, das ist ja das nicht das, was man mit Gott in Verbindung bringt. Er hätte es ja auch anders imposant machen können. Er hätte das ja mit Licht machen können und freundlich und Gold. Und aber ich glaube, dass sie das von Ägypten gewohnt waren. Diesen Glanz und Gloria und diesen Prunk, den sie dort hatten. Und ich denke, Gott weiß genau, er macht keinen Fehler. Sie haben es so gebraucht. Und ich glaube, diesen Respekt und diese Ehrfurcht, das war an der Stelle wahrscheinlich angebracht. Ich glaube nicht, dass er Freude daran hat, jemanden niederzudrücken oder zu verunsichern, aber er weiß genau, er kennt die Dosis und er liegt da nie falsch. Von daher denke ich mir, es war gerade dran jetzt zu dem Zeitpunkt. Ja.
Sehr spannender Punkt. Er sagt ja, Zaun, Stichwort Zaun, achtet darauf, dass keiner zum Berg durchbricht, aber wenn man dann später nachliest, dann hat das Volk ja von sich aus Mose gebeten, rede du mit Gott, sie sind von ferne gestanden. Also das heißt, der Zaun war im Prinzip nicht notwendig, die haben eh so viel Angst gehabt. Und dann sagt Mose was ganz Spannendes. Wir machen mal einen ganz kleinen Sprung hier ins Kapitel 20, Vers 20, da erklärt Mose nämlich, warum Gott sich so offenbart, wie er es tut. Wer mag das mal lesen, David?
Gerne. 20 bis?
Nur 20, Vers 20.
Nur 20. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt.
Also warum? Was sagt Mose hier? Was ist die Begründung im Text?
Er will das Volk prüfen. Und damit das Volk auch Furcht vor Gott hat.
Es soll Furcht vor Gott haben, damit?
Damit sie nicht sündigen.
Ja. Das heißt, diese Furcht vor Gott soll sie vom Sündigen abhalten. Jetzt frage ich euch, hat diese Angststrategie funktioniert?
David hat schon gesagt, also das goldene Kalb sagt uns was anderes, aber vielleicht ja, in dem Moment schon.
Also, wir würden ja sagen, hätte Gott es auf Papier geschrieben, die Tinte war noch nicht trocken. Ja? Er hat es ja mit seinem Finger in Stein geschrieben, der Stein war noch nicht fest oder wie auch immer so. Ja, da haben die schon, das wird er vergessen.
Ja, ich glaube, das vielleicht waren manche so und manche so. Manchen war das auch noch nicht genug, ja. Weil wenn sich ein Mensch entscheidet, seinen Weg gehen, dann wird ihn nichts abbringen. Aber ich glaube, manche waren davon beeindruckt. Ich meine, vergesst nicht, wie lange sich rumgesprochen hat, wenn wir in Psalm lesen, in Jesaja, dass Gott das Meer alleine geöffnet hat. Das ist ein riesen Kraftakt, Gottes das Meer zu öffnen. Die haben das schon nicht vergessen. Es hat sich auch in anderen Völkern rumgesprochen. Aber es gab immer solche, die auch wenn einer aus den Toten aufersteht, wie Jesus später sagt, wird es nichts bringen, ja, weil er sich entschieden hat gegen Gott. Aber ich glaube schon, dass es für manche was gebracht hat, das zu sehen und die Macht Gottes. Ja, weil sie haben dann selbst gesagt, wir vergehen hier. Ja, sie haben Angst gekriegt. Und das gehört dazu. Das, was Rudolf Otto in seinem Buch beschreibt, das Heilige, ja, dieses Tremendum und dieses, was wir Theologen manchmal lesen mussten, so im Studium, ja. verstehst du, wenn es ein in der Natur, wenn es Blitze und Hagel und so weiter, ja, auf einmal werden wir ganz klein, wir lernen Demut. Oh, wer bin ich, wenn so Naturgewalten, ja, oder ein Vulkan ausbricht? Und Gott zeigt uns das mal, wenn das schon deine Naturelemente sind, wie groß ist er, ja? Und er wollte das dann mit dem Heiligtum ja auch dann auf einer kleineren Ebene veröffentlichen. Ja, wir können nicht einfach da überall reingehen. Das würden wir nicht überleben. Ja, und hier schon, wenn Gott in die Nähe kommt, reduziert, versteckt und so weiter, da passiert was mit dem Erdboden. Das müssen wir sehen, weil Gott ist nicht nur der ist der Liebe und bleibt der Liebe, aber er ist auch mächtig. Der hält das Universum und das hat er ein bisschen gezeigt, auch diesen Teil von Gott. Ne? Das ist wichtig für uns.
Das ist ja die Spannung im ganzen Alten Testament, dass Gott nahe am Volk sein will, aber dass seine Nähe zugleich eben diese tödliche Auswirkung hat, weil Heiligkeit, Sünde wegdampft sozusagen. Deswegen konnten Adam und Eva schon nicht in den Garten Eden zurück. Und auch hier, ja, dieser Berg, also das heißt, Gott lädt sie zu sich nach Hause ein sozusagen. Dieser Berg hier, der so der Fußschemel Gottes wird sozusagen. Und trotzdem, obwohl sie eingeladen sind, geht es nicht über eine bestimmte Grenze hinüber. Das würden sie nicht ertragen, das wäre zu viel.
Ich glaube, es wäre auch zu kurzfristig zu sagen, weil sie jetzt dann dieses goldene Kalb gegossen haben, hat das andere nicht gewirkt. Ich glaube, die waren einfach am Anfang ihres Prozesses. Und was dann auf lange Sicht passiert, dass das mit dem zu tun hat, das glaube ich schon wieder. Also wie gesagt, er macht es nicht umsonst und er kennt ja die ganze Geschichte. Und ich glaube, nachdem das Volk das gar nicht gekannt hat vorher und in Ägypten war, wäre es nur fair, ihnen diese Spanne auch zu geben, zu sagen, ja, diese Entwicklungsspanne. Und man kann ja nicht reinschauen, was in einem passiert und was vielleicht einfach später dann raufkommt. Das ist ja so wie bei uns jetzt auch. Du hörst was, du lernst was und das heißt nicht, dass du es gleich anwendest. Du machst manches sogar wieder besseren Wissens. Und wenn man dann später zurückschaut, denke ich mir, ja, hätte ich es anders gemacht, aber jetzt ist es mir gekommen und jetzt setze ich es um.
Das hofft man jedenfalls, ja. Dass es
im Idealfall.
Ja, genau, beim Volk Israel, das ist immer so die Frage. Und natürlich auch bei uns heute, ja, so diese, inwieweit kann so eine Angststrategie erfolgreich zum Gehorsam motivieren? Geht es?
Oder ja, aber da ist interessant, der Text 2. Jetzt kommt er zu Ihnen und sagt, fürchtet euch nicht. Ja, wie jetzt? Soll ich mich fürchten oder soll ich mich nicht fürchten? Merkt, es wird hier zusammengebracht. Gott hat sie auf die Probe gestellt, damit die Furcht vor ihm vor die Augen sei. Und jetzt sagt er, fürchtet euch nicht. Das heißt, beides. Ja, und es steht ja nachher in der Bibel, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, ist aber nicht das Ende. Ich weiß, der ist immer mächtig, ich hänge von ihm ab, der könnte nur so ausschalten, ich existiere nicht mehr. Ich muss ihn ernst nehmen, der ist der Schöpfer, ja, der ist der Bildner. Aber die vollkommene Liebe, 1. Johannes 4, treibt die Furcht aus. Das heißt, wenn ich dann sehe, dieser mächtige Gott, der wo sich alles bebt, wenn er kommt, ja, dieser mächtige Gott kommt mir ganz nahe und möchte in meinem Herzen bei mir sein, möchte, dass wir zusammen wohnen. Ja, das treibt die Furcht, obwohl er groß ist. Ja, das ist ja, wenn wir jemanden kennen, der mächtig ist, haben wir erstmal Respekt. Aber dann zu sehen, das wird mein Freund. Wow. Ja, aber das widerspricht sich nicht. Die Macht, die Größe widerspricht nicht der Liebe und dem Vertrauen. Deswegen fürchtet euch. Und jetzt sagt er, fürchtet euch nicht. Das ist ja euer Gott, euer Bildner, ne? Aber nimm ihn ernst.
Die Spannung gibt's die ganze Bibel hindurch.
Ja.
Bis hin auch zur dreifachen Engelsbotschaft. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Da ist es ja auch noch da, ja, dieses Element. Und wir bügeln das manchmal zu schnell glatt und sagen halt, naja, da geht's um ein ehrfürchtiges Gefühl. Mhm. Aber es ist wirklich sich dessen bewusst werden, dass hier dieser Größenunterschied besteht zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Mensch.
Ich meine, in der dreifachen Engelsbotschaft wird dir gesagt, betet den an, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer.
Ja, größer, sichtbar, ne?
Also da wird ja auch ganz klar, ganz eindeutig auch auf die Autorität Gottes angespielt, die ja auch dann Furcht irgendwo, ja, bewirkt oder verursacht, weil vor so einem Gott kann ich nicht einfach so lässig da sitzen und versteht ihr, wie ich meine? Trotzdem ist es eine andere Furcht wie Menschen, die sich einfach nur vor Bestrafung fürchten. Mhm. Es ist trotzdem eine andere Furcht, einfach sich nur vor, wie zum Beispiel die Ägypter, vor den Plagen zu fürchten, weil sie eigentlich trotzdem mit dem Gott nichts anfangen können, der zu ihnen spricht.
Ja. Boja, du hast schon ein Stichwort gegeben, sie sind sich dessen bewusst, dass sie abhängig sind und bleiben. Genau. Was war denn das Problem vom Volk damals? Drei Texte dazu. Den einen, den habe ich gerade vorher übersprungen, im 2. Mose 19, nämlich im Vers 8. Und dann finden sich da noch zwei sehr ähnliche Texte in Kapitel 24. Vielleicht, Karin, machst du dran. Mhm. Kannst du das mal lesen
gerade? Vers 8, 19, Vers 8. Mhm. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder.
Und Bojan, Kapitel 24, Vers 3 und 7.
Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Vers 7. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen.
Dreimal versprechen sie es. Ein paar Kapitel später kommt das goldene Kalb. Was ist das Problem? Alles, was Gott sagt, wollen wir tun.
Wir ist das Problem.
Wir ist das Problem. Mhm. Mhm. Naja. Und das ist so spannend, denn beim Auszug aus Ägypten konnten sie nichts beitragen. Mhm. Da waren sie wirklich total darauf angewiesen, dass Gott hier durch seine Wunder eingreift. Sie waren hilflos, sie waren ohnmächtig gegenüber der Macht des Pharaos. Da musste Gott durch Wunder eingreifen. Aber jetzt, nachdem dieses Problem gelöst war, jetzt können wir ja was machen. Die Gebote halten, das können wir selber. Das schaffen wir schon. Und da klingelt bei mir so eine kleine Alarmglocke im Kopf und ich erinnere mich zurück an so manchen Eindruck, den ich schon mal hatte von uns, sage ich jetzt einfach mal. Dieses, ja, lieber Gott, danke, dass du mich erlöst hast, aber nachdem der Erlösung passiert ist, jetzt kann ich auch selber weitermachen. Jetzt gucke ich, dass ich selber mich verbessere, ein besserer Mensch werde, mehr den Charakter offenbare. Ich arbeite an mir, um mehr die Frucht des Geistes zu offenbaren im Leben. Ja, das sind solche Dinge, die ich dann selber auf einmal mache. Und ich habe dazu so eine Anwendungsfrage in euch, die ja mich jetzt von euch interessieren würde. Wie können sich denn gerade Adventisten vor Werksgerechtigkeit durch die Hintertür schützen? Keiner wird sagen. Ja, dass ich was tun muss, was leisten muss, um erlöst zu werden. Das sagt ja keiner. Hm. Aber durch die Hintertür schleicht er sich manchmal doch ein. Und manchmal haben wir doch ein gutes Gefühl dabei, wenn wir uns durch unsere Performance bei Gott eine goldene Nase verdienen können. Wie können wir uns davor schützen?
Also, ich finde, das ist gar nicht so eine einfache Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, dass erstmal diese Haltung, die wir ja schon vorhin angesprochen haben, dass wir abhängig sind, dass das ganz wichtig ist, weil es ist natürlich immer schön, die Kontrolle zu haben, aber wenn ich zum Beispiel ins Neue Testament gehe und dann lese, dass Gott diese Werke, die wir tun wollen, dass er sie bewirkt und dass die Frucht des Geistes, dass das Gaben sind, die Gott bewirkt, dann muss ich wieder eingestehen, es ist nichts, was ich tue, aber ich muss es an mir tun lassen. Und ich glaube, oft fokussieren wir uns immer auf das, was zu tun ist, aber nicht um wen es geht. Ich kann schnell zu dem Punkt kommen und sagen, okay, ich muss noch das und das und das und das und das in den Griff kriegen, aber trotzdem kann ich komplett am Ziel vorbeischießen, weil ich überhaupt nicht verstehe, dass es eigentlich darum geht, dass Gott in mir lebt, in mir ein Werk tut und dass es darum geht, dass ich, wie du schon gesagt hast, dass er mich zu sich holen will, damit, wenn ich bei ihm bin, er etwas tun kann in meinem Leben. Und oft, ich ertappe mich auch oft, dass ich mein christliches Leben so führe, dass ich mein Zeug mache, mich verbessere, die Gebote halte, auch nach guten Dingen strebe, aber vielleicht mein Andachtsleben vernachlässige, nicht bete, nicht wirklich auch dankbar Gott bin für das, was er für mich getan hat, dass ich seine Segnungen, all das, was er für mich tut und das, was er für mich empfindet, dass ich das einfach außer Acht lasse in dem Punkt.
Es erinnert mich gerade, was du sagst, an diesen jungen geistlichen Karrierehengst, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich? Da ist wieder dieses Ich im Vordergrund. Und Jesus ihm im Prinzip sagt, alles weg. Es geht nur um mich. Komm und folge mir nach.
Ich glaube, wir sind auch anders geprägt. Manchmal hilft es so, ein Reframing von gewissen Begriffen zu machen, weil in unserer Welt ist Unselbstständigkeit, also wenn ich es jetzt negativ tituliere, oder beobachtet sein oder die Hände in den Schoß legen, das sind alles negativ besetzte Dinge. Es ist gut, wenn du selbstständig bist. Es ist gut, wenn du die Sachen in die Hand machst, wenn du voranpreschst. Aber wenn wir das im Verhältnis zu Gott setzen, dem liebenden Vater, der uns etwas gibt, was wir selber nicht machen können, und das anzunehmen und in dem Frieden zu haben, da verändern sich es verändert sich einfach das Setting, wie ich etwas beurteile. Und dann werden diese Dinge positiv. Und das heißt nicht, dass ich faul bin und dass ich das warte, dass mir alles in den Schoß fällt, sondern ich bewerte es anders. Und das gibt diesen Frieden, dass ich nicht diesen Druck habe, ja, das und das muss ich noch machen, oder dieses Ego, dass es sagt, ja, das tue ich mir Bauchpinseln, weil ich habe es so gut gemacht, wenn ich verstanden habe, dass ich von mir aus das gar nicht machen kann und dass das Gnade ist, wenn es Gott in mir bewirkt und ich das zulasse, dann bin ich, glaube ich, diesem Stück an Freiheit und diesem Segen, den Gott darin auch schenken möchte, ein ganz großes Stück weitergekommen. Und das müssen wir immer wieder entkoppeln, weil wir in dieser Welt leben, die einfach so anders gepolt ist.
Ja, Gott gibt uns ja Gestaltungsspielraum in vielen Dingen, aber wir erliegen oft Illusionen, wir könnten Dinge tun, die nur Gott bewirken kann in uns und durch uns. Ich möchte, jetzt haben wir so ein bisschen außenrum schon was geschaut, natürlich so der Kerntext zwischendrin, fett gedruckt in der Lutherbibel sind eben diese sogenannten 10 Gebote, auch wenn der Begriff 10 Gebote so gar nicht vorkommt in der Bibel. Es steht stattdessen etwas von 10 Worten. Interessant, ja, 10 Worte, die wahrscheinlich einer der berühmtesten, wichtigsten Texte überhaupt in der Bibel ist. Gott hat sie ja mit seinem eigenen Finger geschrieben. Und ich habe an euch so die Frage hier, was sind denn die 10 Gebote zusammengefasst oder was sind sie nicht?
Ich würde sagen, die 10 Gebote sind eine Zusammenfassung oder nicht unbedingt vollständig, aber eine Zusammenfassung, eine knappe Wiedergabe der Werte, für die Gott steht. Und ich finde das sehr interessant, weil wenn man in das erste Buch Mose geht und sich dort die Geschichten anschaut, die es dort gibt, ich finde interessant, dass fast jedes Gebot irgendwie wiederzufinden ist, noch bevor die 10 Gebote erst, noch bevor die 10 Gebote überhaupt entstanden sind oder niedergeschrieben wurden. Also wir haben gesehen, dass gottesfürchtige Menschen im ersten Buch Mose schon wissen, wie sie ein gottgefälliges, ein Leben führen, wo sie die 10 Gebote halten, also wo sie nach Gottes Maßstäben irgendwie auch leben schon. Das fand ich sehr interessant, als ich das bemerkt habe.
Also ein ganz wichtiger Punkt. Die 10 Gebote werden zwar hier das erste Mal zusammengefasst, erwähnt, aber sie sind schon vorher bekannt. Josef hat schon im ersten Buch Mose gewusst, dass es Sünde gegen Gott ist, die Frau Potiphars zu begehren. Oder dass es Sünde ist, eben jemanden umzubringen. Ja, das waren alles Dinge, die sind schon im ersten Buch Mose da, schon lange bevor die 10 Gebote gegeben wurden. Vielleicht habt ihr es schon mal euch damit beschäftigt auch, dass es ja auch manche Übersetzungen gibt, die das wiedergeben mit du wirst, statt mit du sollst. Ja. Das ist sehr spannend, weil im Hebräischen lässt es das ein Stück weit offen. Ja, du sollst steht nicht direkt da, das du steckt im Verb mit drin und dann steht einfach nur nicht und dann steht eben das Verb nicht, Ehebrechen, nicht. Morden, nicht stehlen. Und das ist so spannend. Und es gibt eben auch diese Aussage von Ellen White, die schreibt, dass es hier um 10 Verheißungen geht. 10 Verheißungen, die Gott mitgibt. Warum? Weil es eben damit anfängt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Weil du das erlebt hast, wirst du nicht andere Götter neben mir haben. Ja, wieso solltest du jetzt noch andere Götter haben wollen? Denn ich bin noch derjenige, der dich rausgeführt hat. Warum solltest du mich noch missbrauchen wollen, meinen Namen? Denn ich habe meinen Namen doch als herrlich erwiesen. Warum sollst du jetzt noch mit jemand anderem Zeit verbringen wollen, heilige Zeit? Denn ich bin doch derjenige, der alles für dich gegeben hat. Und der Sabbat ist praktisch eine Antwort auf die Erfahrung der Erlösung. Ja, das ist so das, was hier drin steckt. Eigentlich diese Verheißungen als Antwort auf die erfahrene Erlösung.
Ja, es kommt auf die Beziehung und die Liebesbeziehung. Ja, wenn man so sieht, du sollst kein Götterbild machen und so weiter. Du sollst dich nicht vor ihn niederwerfen, denn ich bin dein Gott. Ein eifersüchtiger Gott. Also hier kommt diese Liebesbeziehung. Der ist eifersüchtig, der liebe Gott. Das haben sie ja dort in Ägypten alles gesehen. Und jetzt in den 10 Geboten geht's um ihn auch, ja. Es geht um ihn und oder Sabbatgebot, ja. Es ist für dein Gott, für den Herrn dein Gott. Also hier ist die starke, starke Beziehungsebene. Wie du auch gesagt hast, ich habe euch rausgeführt, das ist ja die Einleitung. Ich habe euch jetzt frei gemacht. Und jetzt schaut mal. Ihr braucht keine Götter mehr, ja, und das geht nicht mehr, das macht ja keinen Sinn.
Der Psalmist schreibt ja dann auch im Psalm 119, längstes Kapitel der Bibel, ganz viele Aussagen im Stil von: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Denn es ist ewiglich mein Schatz. Wie würdet ihr das persönlich sagen? Wie kann oder wie ist, bleibt für euch das Gesetz Gottes ein Schatz? Etwas, was ihr von Herzen liebt? Wie kommen wir dahin? Ja, Gebote sehen wir ja öfters immer wieder mal so als was, naja, muss man halt halten. Aber wenn wir hier das in der Bibel lesen und auch wie der Psalmist damit umgeht, dann sehen wir ja, dass das sehr, sehr positiv bewertet und wahrgenommen wird. Wie können wir eben auch so eine Einstellung den Geboten gegenüber entwickeln, wie der Psalmschreiber es hier deutlich macht?
Ja, das wurde schon in Mose auch gesagt, in 3. Mose, dass ich habe dir Gebote, Gesetze gegeben, die dir zum Leben sind. Das ist nicht so wie, keine Ahnung, irgendwo sehe ich irgendein sinnloses Gebot im Straßenverkehr und so weiter. Ja. Gibt es ja manchmal irgendwelche Tafeln, die mich nerven. Oder
nicht so selten, ja. Nicht so selten.
Irgendwas, was keinen Sinn macht. Ja. Oder so im Leben. Ja, wir haben ja immer mehr, unser Staat überall
reglementiert.
Ja, reglementiert. Man sieht nicht den Sinn. Aber hier wird gesagt, die sind dir zum Leben. Ja, das sind die positiven Gebote. Und wenn man das so sieht, ja, das heißt, dadurch werden wir glücklich werden. Du wirst jetzt glücklich werden, ja, indem du das dich daran hältst. Das ist eine Gebrauchsanweisung fürs Glück, könnte man auch sagen, ja. Das versucht ja Gott zu zeigen. Und der Psalm, der David hat es verstanden, macht den größten Psalm, wo er, ich habe lauter Herzchen hier in der Bibel, weil ich liebe dein Gesetz, ich liebe es, ja. Wenn man es mal versteht, was Gott da gegeben hat, ja, das sind die Gesetze des Lebens.
Riesengeschenk.
Nur so werde ich leben. Ja, und glücklich. Und dauerhaftes Glück. Nicht nur schnell einen Kick, ja. Und Drogen habe ich schnell einen Kick, ja. Und dann gehe ich kaputt. Nein, dass ich glücklich werde.
Ja, Grubes schreibt auch Gesetz der Freiheit.
Der Freiheit, ja. Genau.
Ich glaube, die eine Seite haben wir überhaupt kein Problem. Wenn wir uns als die Leute, die das empfangen, sehen, dann sagen wir auch, das ist perfekt. So möchte ich das haben. Ich möchte nicht angelogen werden. Ich möchte nicht bestohlen werden. Überhaupt keine Frage. Und auch von der einen Seite ist es vom Kognitiven total klar. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich gestehen, manchmal passt es mir nicht. Jetzt vielleicht nicht das so, aber diese Zwischentöne, die sich da ja auch drin liegen. Ich sage, ja, manchmal ist mir das Ego einfach im Weg. Und da hilft es einfach, wenn ich diese Beziehung zu Gott wieder verstärke. Und dann ist es genau das. Wenn ich es von mir aus versuche und wenn ich nur von mir ausgehe, dann wird mir nicht alles passen, was hier steht. Aber wenn ich Gott das in mir bewirken lasse, weil ich ihn von ganzem Herzen liebe, dann passiert es einfach. Und dann ist das da und dann fühlt man das auch. Dann ist es nicht ein Müssen oder ein nach außen hin präsentieren, sondern dann ist das eine Herzenstat. Aber es ist ein Auf und Ab, jedenfalls bei mir. Auch weil ich vom Kopf her weiß, ich möchte das. Aber das ist auch das, was David schon sagt. Ja.
Ja, wer sagt hier, aber. Genau. Wer sagt hier, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Wenn wir noch verschlossene Augen haben und das nicht sehen, oder unsere Jugendlichen oder Geschwister in der Gemeinde, dann haben wir ein Problem mit dem Gesetz. Dann haben wir das wirklich wie so eine Bürde, ne? Du musst. Aber ich glaube, das möchte Gott. Ich habe es ja gesehen in meinem Bereich, wenn ich so in die Psychologie, Psychotherapie reingegangen bin, was mich sehr interessiert. Boah, das lese ich in der Bibel. Was sie jetzt rausgeführt, das lese ich in der Bibel. Boah, wie groß ist das? Was hat Gott schon damals vor 2.000, 3.000 Jahren gegeben? Da haben wir heute, denken wir, wir haben jetzt was gefunden. Nein, steht schon alles in der Bibel. Mhm. Gott hat uns die Anleitung zum Glücklichsein gegeben und manchmal bemerken wir das nicht. Oder sagen wir mal, jetzt muss ich mich auch in die eigene Kappe fassen, vielleicht habe ich das auch als Prediger verpasst, zu zeigen, auch so zu predigen, ja, dass die Geschwister, dass die jungen Leute sehen, wie wunderbar, dass ich so besinge das, wie David fast schon, ja, dass ein Lied draus mache aus dem Gesetz.
Ja, wie geht's dir denn mit dem Gesetz und mit dem Gesetzgeber, der dahinter steckt? Wie nimmst du das wahr, auch in deinem eigenen Leben? Erlebst du das Gesetz als Gesetz der Freiheit, als Rezept zum Glück, als Einschränkung, als ja, Herausforderung, die du schon selber aus eigener Kraft meistern kannst und dann vielleicht doch auf die Nase fällst? Schreib's doch unten in die Kommentare rein. Komm mit uns ins Gespräch. Das wird uns sehr freuen und sei auch nächste Woche wieder dabei, wenn wir uns weiter auf die Reise mit dem Volk Israel begeben. Bojan, würdest du zum Abschluss noch mit uns beten?
Ja, Herr, wir haben jetzt versucht zu verstehen, tiefer zu sehen, wie du das eingeleitet hast und was dann kam, Herr. Was so eng mit dir zusammenhängt, diese Gesetze, die du gegeben hast in die Welt und in uns hinein, die dich beschreiben, deinen Charakter, wie wir glücklich werden. Herr, öffne auch unsere Augen, dass wir sehen, Herr, dass du es wirklich gut meinst, dass es keinen Unterschied zwischen deinem liebevollen Charakter und deinen Geboten gibt, sondern dass es eins ist, uns zum Leben, dass wir dir wirklich vertrauen und auch den Segen erleben können. Und so glückliche Christen sind, Herr, glückliche Nachfolger, das bitte ich dich für jeden von uns. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.